Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich überlegt und habe gesucht, was sind eigentlich die Predigttexte, die von den Kirchen vorgegeben wird, weil ich liebe das Gefühl und die Gewissheit, dass wir Christen zusammengehören. Dass also viel, viel mehr und wie viel größer die Einheit ist, als wir oftmals realisieren, wenn wir in unserer Gemeinde sitzen. Und ich habe dann einen Predigttext gefunden. Der wird auch als der Christushymnus bezeichnet. Und da habe ich gedacht, der ist für heute vorgegeben. Und wir schließen uns dann zusammen mit dieser Predigt, mit all den vielen Orten, wo genau dieser Predigttext heute auch vorkommt und wo einfach die Christen sich unter diesem Wort auch vereinen. Überschreiben habe ich klar doch unsere Predigt heute mit dem Anfangsvers aus dem Philipper 2. Jesus entäußerte sich selbst. Das ist der Kerngedanke, wo ich drauf aus will. So. Da heißt es, er, nämlich Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtgestalt an, ward ein Mensch, gleich und in Erscheinung als Mensch gefunden. Uralter Text. Ich weiß noch, wie ich anfangs, ich bin christlich sozialisiert, also meine Eltern haben mich schon in Gemeinde getragen, als ich noch im Bauch meiner Mama war. Und das habe ich seitdem sonntags tatsächlich, ich wüsste keinen Sonntag, wo ich das nicht weitergeführt habe, aber ich kann mich so erinnern, wenn man christlich sozialisiert ist, dass man viele der Texte einfach so aufnimmt und einem klar ist. Bis dass man anderen Leuten begegnet, die einen dann unfragend ins Gesicht schauen und sagen, was heißt denn entäußerte sich? Was ist denn das? Das ist ja echt ein so altertümliches Wort. Und habe ich mal nachgeschlagen, wenn man ins Griechische schaut, was Jesus da tat, dann heißt es eigentlich wortwörtlich übersetzt, er entleerte sich. Also er machte sich leer. Das, was ihn als Person ausmachte, das tat er hinaus. Aber auch das ist, finde ich, irgendwie eine recht seltsame Botschaft und hatte mich nicht so getroffen, so habe ich mich auf Suche gemacht und bin auf einen Begriff gestoßen in der englischen Konkordanz. Da heißt es, he nullified. Nullify. Wörtlich übersetzt, er machte sich zur Null. Und das kenne ich schon. Damit konnte ich jetzt mehr anfangen, sich zur Null machen, zur Null gemacht werden, unwichtig werden. Das war das Ziel, das war das, was Jesus zu Lebzeiten ausgezeichnet hat. Er machte sich zur Null. Er war eigentlich unwichtig. Und dann sind wir an dem Punkt, was für ein Bild hast du von Jesus? Wir haben gehört, er ist das Wichtigste, das Zentrum unseres Glaubens, unserer Gemeinde. Aber fast noch wichtiger ist als diese Tatsache ist es, wie stellst du dir persönlich Jesus vor? Als ich so 7, 8, 9 war und wieder mal im Gottesdienst saß, da kam dieser Bibeltext, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich saß da so und ich muss gestehen, ich langweilte mich häufig zu dieser Zeit im Gottesdienst. Aber der Text, mit dem beschäftigte ich mich, der fiel so in meine Seele und da dachte ich, ey, nimmst mal wörtlich, wenn Jesus hier mitten drunter uns ist, wo ist er denn? Hab mir dann so angeguckt, ist er in der Hanna? Würdest du Jesus erkennen, wenn er hier in unserer Mitte unter uns wäre? Wie stellst du ihn dir vor? Der ist zu alt, der ist zu jung, müsste ungefähr 30 sein. Und ich saß da und guckte mir von hinten, von der Seite, jeden Einzelnen an und sagte zum Schluss, nö, hier war er nicht. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er irgendwie so aussah wie einer derjenigen, die da unter uns sind. Wie stellst du dir Jesus vor? Jetzt, heute, konkret. Das Allermeiste, was so in unserer westlichen Kultur von Jesus, wie man sich ihn vorstellte, ist so. Also, wenn so einer in dem Gottesdienst damals gesessen hätte, hätte ich gedacht, jawohl, zu dem gehe ich, den frage ich mal, den haue ich an. Das ist so die gängige Vorstellung. Die BBC, die hat sich mal die Mühe gemacht und hat, nachdem in Israel, in Jerusalem, ein Gräberfeld entdeckt worden war mit Gräbern aus der Zeit Jesu. Und dann wurde besonders ein Grab ausgegraben und dann haben die Forensiker festgestellt, dieser Mann war circa 30 Jahre alt. Und dann hat die BBC Geld in die Hand genommen und hat die besten Labore bestimmt und dann haben sie diesen Schädel so wieder rekonstruiert, dass ein Gesicht draus wurde. Das kann man heute machen, um einfach herauszufinden, ganz nah zu sein, wie sah jemand um die 30, männlich, zur Zeit Jesu eigentlich aus. Und ich kann euch sagen, so wie der, kam es nicht raus. Das Ergebnis der BBC war dieser Herr. Hättest du dir das vorgestellt, dass das jetzt von der Kulturkreis, sie haben dann auch gerade, was die Haare und was das Gesichtsteil angelangt, haben sie sich auf die frühesten christlichen Jesus-Darstellungen gestürzt. Und das war das Ergebnis von Christus. Riesenunterschied. Wie stelle ich mir Jesus vor? Warum ist die Frage so wichtig? Die Frage ist so wichtig, weil das Gottesbild dahinter steht. Und dieses Gottesbild, wie du ihn dir vorstellst, das schlägt sich nieder in deinen Erfahrungen, in deinen Erwartungen, in deinen Erlebnissen, in deinen Wünschen, in deinen Träumen. Geht da nicht so schnell weg, dass dieses Bild, das du in dir trägst von Jesus, diese Vorstellungen, da wird dann geprägt, ist er eher der Strenge, der Richtergott? Ist er eher der milde Vater, der eher alles durchgehen lässt? Wie ist Jesus? Wie erlebst denn vor allen Dingen du? Und ich staune immer wieder, wenn ich mich unterhalte, wie unterschiedlich dieses Gottesbild tatsächlich sein kann. Wie ist Jesus für dich? Interessanterweise, wir sind jetzt am Karfreitag, ist die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe und die mir extrem wichtig ist, dass ihr sie mitnehmt, auch für die kommende Zeit, ist die, egal in welcher Form du dir Jesus vorstellst, leg's einfach beiseite. Es ist unwichtig. Es wird dich sogar hindern an dem, was eigentlich wichtig und was die eigentliche zentrale Botschaft von Jesu am Kreuz ist. Ich habe es mal so formuliert, der Körper, den Jesus auf Erden trug, ist nur die Hülle, die nichts von dem eigentlichen Geheimnis seiner Identität preisgibt. Viele kennen vielleicht das Märchen, wo dann der Prinz zum Bettelknaben wird und man überhaupt nicht feststellt, dass der von königlichem Geblut ist, dass der etwas Besonderes ist. Der war halt einfach einer wie alle anderen auch. Und genau das ist dieses Geheimnis der Menschwerdung. Er machte sich zu Null, dass die Identität, das Eigentliche, das Wichtige, das Unwahrscheinlich Große nicht erkannt wurde. Es nicht bewusst ist. Um ein anderes Bild zu nehmen, ist das, ich weiß nicht, ob ihr, ja, das Hoffnungsfestival habt ihr genau auch immer wieder gesehen. ob er so dieses Plakat euch mal näher angeschaut hat. Da wird Samuel Harfst kommen. Der sieht so aus auf dem Plakat wie der Samuel. Damit wirbt man. Das kann man sich ins Zimmer hängen, wenn man ihn mag. Aber ich kann euch sagen, das ist ein Abklatsch von dem, wie er tatsächlich ist. Das ist so ein absoluter Unterschied, ob ich jetzt nur so ein Bild, Papier und ein bisschen Farbe mir angucke oder aber, ob eine beeindruckende Persönlichkeit tatsächlich neben mir steht. Sich tatsächlich mich anguckt und ich ihn, ob ich mit ihm in Austausch treten kann oder nicht. Leute, bleibt nicht bei dem Bild hängen. Nicht umsonst hat Gott verboten, in den 10 Geboten, macht dir kein Bildnis noch Gleichnis von Gott, weil du greifst zu kurz. Sobald wir mit unseren menschlichen Vorstellungen das irgendwie fassen wollen, dann merken wir, dass wir eigentlich daneben liegen für das, wie er ist. Und das ist eines dieser Geheimnisse, was mir sehr wichtig ist. Das ist etwas wie zu Weihnachten, du kriegst ein tolles Geschenk und du hast da so ein Geschenkpapier drumherum und da hat sich der Schenker wahnsinnig viel Mühe gegeben und du bleibst dabei stehen und stellst dieses Geschenk in dein Regal und bewunderst das Geschenkpapier. Kann man machen, ist aber nicht sinnvoll. Und so kann man sich mit dieser irdischen Erscheinung des Jesus, sein Gottesbild, sein Jesusbild prägen lassen. Kann man machen. Aber wir werden nachher sehen, dass die Bibel uns einen anderen Weg weist, wie wir damit umzugehen haben. Betet nicht das Papier an. Im Hebräer 10 hat das die Bibel auf folgenden Punkt gebracht, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes, so lasst uns nun hinzutreten. Auch das ist richtig schwierig formuliert, einfach auf den Punkt gebracht ist es, der Leib Jesu und das Geschehen am Kreuz ist verglichen wie dieser Vorhang, der zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligtum ist. Ein Geschehen am Kreuz am Karfreitag ist, dass dieser Vorhang zerrissen wurde, unwichtig wurde, dass wir plötzlich durchgehen können in die Gegenwart Gottes, in diesen Raum, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr zutreten konnte. Und die Funktion des Leibes Christi war wie dieser Vorhang, so meint es der Text. Und das Entscheidende, der Vorhang heutzutage ist, dass er weg ist, dass er zerrissen ist, dass er nicht mehr da ist. Und die Bibel fordert uns auf, geht hindurch, geht weiter, bleibt nicht vor diesem Vorhang stehen, bleibt nicht in diesem Gedanken stehen, wie ist denn Jesus auf dieser Erde gewesen? Weil das, wie er gewesen ist, ist das Schwächste und das Nullifeiste Bild von ihm, das überhaupt möglich ist. Und ich, seitdem ich das erkannt habe, habe ich mal bei uns in der Kinderstunde nachgefragt, was sind denn die Inhalte der Kinderstunde? Und der Inhalt der Kinderstunde ist zu Weihnachten, wie das Baby in der Krippe liegt und dann geht's weiter, den 12-jährigen Jesus, was ja da im Tempel ist und dann geht's weiter, angefangen von dem, was er gelebt hat, gepredigt hat und ja, und wenn man durch ist, fängt wieder von vorne an. Hey, das greift deutlich zu kurz. Das ist Jesus in seiner irdischen Zeit. Das ist schon mal super und schon mal toll. Aber wenn ihr auch die Predigtinhalte schaut mal, was so Sonntag für Sonntag gekommen ist, wie viel sich beschäftigt mit diesen 3 Jahren, wo er in Knechtsgestalt war, dann geht's von der Gewichtung an dem vorbei, was eigentlich Paulus uns lehren will. Wie komme ich darauf? Er hat es konkret gemacht. Darum schreibt er im 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Das ist mal eine krasse Aussage, Leute. Also ich zum Beispiel, wenn bei uns, ich schaffe noch auf dem Landratsamt, wenn wir da so in einer Runde zusammen sind und der Landrat kommt rein, dann hat es in der Regel die Folge, dass die Gespräche verstummen. So, also dann konzentriert sich, das ist auch eine Persönlichkeit, die dann Eindruck schafft. Außerdem ist er mein Boss, also der Boss meines Bosses, meines Bosses, so in dieser Reihenfolge, dann, ja, dann ist das die zentrale Figur. Ich stelle mir immer vor, so Elon Musk oder sonst welche, der echt was auf die Waage bringt. Der würde jetzt jeden Sonntag hierher kommen. Wie würdet ihr euch verhalten? Boah, und ja nicht, oder gerade, ich will mich so nahe setzen, wie er da ist. Und jetzt die Aufforderung des Paulus, lasst den Unfug. Wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, wenn hier einer ein Doktor ist oder ein Rechtsanwalt oder ich weiß nicht, was du als besonders hochstehenden Beruf, Arzt, wir kennen ihn nicht mehr als Arzt. Einfach unwichtig, wenn der neben ihm sitzt, Grundschüler war, der jetzt nur noch als Hilfsarbeiter, die sind alle von der gleichen Bedeutung. Das ist die Botschaft. Ob er reich ist, ob er arm ist, ob er intelligent ist oder nicht intelligent ist, ob er gute Schulbildung hat oder nicht Schulbildung, wir kennen einander so nicht mehr. Hört auf mit diesen Privilegien, mit diesen Vorstellungen, dass da was Besonderes ist. Und es gipfelt sogar in dem Besondersten, was wir hier haben, nämlich Jesus Christus selber. Wir kennen ihn so nicht mehr. Und das ist ein Willensentschluss. Merkt ihr, ich will euch ein bisschen provozieren, herausfordern mit diesem Bibeltext. Das ist jetzt einer, der, naja, der genau an Karfreitag hinkommt und hingehört. Warum schreibt Paulus das? Wieso muss er das uns mit auf den Weg geben? Ganz einfach, es gab in der Gemeinde zu Korinth Spaltung, Streit untereinander. Das war so dieser Hintergrund, den er da aufgreift. Und ich lade dich jetzt ein, so ein bisschen Kopfkino mit mir zu machen. Kopfkino bedeutet, ich liebe es mir, die Situation vorzustellen, wie es damals in der Gemeinde zu Korinth zugegangen ist. Also folgende Problematik, da gab es Spannungen und Spaltungen und Streit mit folgendem Inhalt, da haben sich so Cliquen gebildet. So verschiedene Parteien in der Gemeinde, die alle glaubten, im Recht zu sein. Also die einen sagten, ich halte es mit Paulus. Hey Leute, Paulus war derjenige, der unsere Gemeinde gegründet hat. Ich schätze mal, es waren wahrscheinlich die etwas Älteren in der Gemeinde, die sich mit ihm gut identifizieren konnten. Hey, der hat sogar von uns überhaupt kein Geld genommen, sondern hat so für seine Arbeit selber geschafft. Das, was Paulus sagt, ist richtig wichtig und notwendig für mich. Nur sagen die anderen, nur du legst aber verkehrt. Petrus, Leute, Petrus ist derjenige, weißt du, alle, Paulus, Petrus, Apollos, all diese Leute waren damals in der Gemeinde bekannt. Wenn der kommt, das macht der Unterschied. Ich glaube, Apollos, das war dieser charismatische Redner, da fuhr die Jugend voll ab. Wenn der predigte, da weinte die Gemeinde. Ergriffen, dann spürte jeder, boah, cool, was der zu sagen hat. Und so pochte jeder auf das zu dem Kreis, zu dem er gehörte. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommt mal, Paulus saß im Gefängnis, jetzt kommt mal wieder Petrus vorbei. Und wenn Petrus sich angekündigt hat, dann war der Saal voll. Und Petrus brauchte sich noch nicht einmal so richtig vorzubereiten. Am spannendsten war, es gab noch nicht die Evangelien, die Leute haben richtig gefiebert, wenn Petrus anfing, die Geschichten zu erzählen, die er mit Jesus erlebt hat. Da stellte sie auf die Bühne und sagte, ich erzähle euch heute mal, wie das war, als ich mit Jesus durch Jerusalem zog, als ich mit Jesus über das Land zog. Und Jesus hat mich ja plötzlich angeguckt und hat gesagt, oh, ich habe Hunger. Und ich habe mich plötzlich angesprochen gefühlt und blöderweise hatte ich mein Essen schon aufgegessen, alle anderen auch schon. Und dann sah ich einen Feigenbaum und sagte, oh, guck mal, ob da Feigen sind. Und da sind wir da hingegangen und, boah, blöderweise, es war die Zeit, Feigen zu ernten, war aber keine Feige da. Und wisst ihr, was geschah? Jesus fing an zu reden. Und es geschah ein Wunder. Nee, nicht so, wie ihr denkt. Nicht, dass er sagt, und es kommen Feigen und dann waren die schönsten Feigen da. Nee, er fing an, den Baum zu verfluchen. Und dann gingen wir weiter und am nächsten Tag, stellt euch vor, war der Baum tot. Und dann kommt von hinten die Stimme. Warum hat Paulus sowas nie erzählt? Das ist doch spannend. Und Petrus fährt weiter und erinnert euch, als ich mit ihm eines Tages über den See Genezareth fuhr. Und ich sagte, das war so anstrengend. Leg dich mal hin, Jesus. Fang an zu schlafen. Erhol dich. Und Jesus hat auf mich gehört. Und dann kam der Sturm. Und dann kriegten wir alle Angst. Und Jesus schlief immer noch und ich habe ihn gerüttelt. Und Leute, ich erinnere mich, als wenn es gestern wäre, als er seine Hand mich genommen hat und sich an mich aufgerichtet hat. Das werde ich nie vergessen. Und er gebietet dem Sturm und er war augenblicklich ruhig. Und wieder, warum erzählt da Paulus nicht sowas? Das ist doch mal wirklich interessant, das ist wirklich erlebt, das ist Christus. Und sagt die andere, ja, weil Paulus noch gar nicht gelebt hat. Der kann sowas ja gar nicht erzählen. Na siehst du, Apostel sollte eigentlich nur der werden, der Jesus noch erlebt hat, der sowas erzählen kann. Und in diesem Streit, in diesem, kommt es dem Paulus zu Ohren und er fängt diesen Brief an zu schreiben. Und es gab dann noch die besonders edle Gruppe, die es verstanden hatte, die nämlich gesagt hat, hey, es kommt nicht drauf an, was Paulus und Apollos und so weiter predigt, sondern es kommt drauf an, was Christus predigt. Deswegen sind wir diejenigen, die Christus ernst nehmen. Alle anderen sind auf dem Holzweg. Und Paulus schreibt da rein und sagt, Leute, so nicht, Leute, das nicht. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Das ist vollkommen unwichtig. Darum kennen wir nun von nun an niemanden mehr. Mich nicht, Apollos nicht, Petrus nicht, Christus nicht nach dem Fleisch. Paulus, wie hast denn du Christus kennengelernt? Wie kennst du Christus? Als Paulus Christus zum ersten Mal erlebt hat, wird er blind. Fällt vom Pferd. Hat er diese Erscheinung des Mächtigsten, des Erhöhten, des Heiligen Gottes. Und ich kann euch sagen, das war eine spannende Sache für den Paulus. Es war beeindruckend, es war über die Maßen kräftig. Seine Reaktion ist die, wer bist du? Und ich kann mir innerlich so gut vorstellen, dass da innerlich diese Angst war, hoffentlich ist es nicht Christus, den ich verfolge, dessen Angehörige ich brutal getötet habe. Wisst ihr, der hat so einen Rächer erwartet, so wie er es war. Paulus war zu dem Zeitpunkt, als er Christus begegnete, der moderne, der altertümliche Osama bin Laden, der aufgrund seiner Glaubensüberzeugung möglichst viele umbringen wollte. Und stellt euch vor, und der begegnet jetzt seinem größten Feind und merkt, wie sehr er sich getäuscht hat. Was meint er, wie viel Angst da in dem Mann hochlädt? Hoffentlich, was passiert jetzt? Und wen hat er gefunden? Wem ist er begegnet? Einem liebenden Gott, der ihn beruft, der ihn nicht verdammt, der in all seiner Machtfülle, in all seiner Großartigkeit, in all seiner Herrlichkeit sich um ihn, um den Feind kümmert und ihn aussendet. Das ist Gott. Und deswegen hat er gesagt, nicht der nach dem Fleisch, sondern der, der auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die er dann zu bringen hatte. Ich komme zum Schluss. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das habe ich am Anfang nicht vorgelesen. So fängt dieser Christus-Hymnus an, mit er entäußerte sich selbst. Es ist die Aufforderung an dich und für mich, Versuch nicht, der Tollste und der Vornehmste und der Beste zu sein, sondern welche Gesinnung hast du eigentlich? Mir ist das eingefallen, als ich das vorbereitet hatte. Ich war hier und waren ein paar Pastoren da. Ich wollte einen Pastor begrüßen und er wendete sich ab und wandte sich einem anderen zu. Ich kann euch sagen, ey, dann halt nicht, wenn du nicht willst. So, ich habe da so richtig blöd reagiert innerlich. Ich dachte zu Recht. Und dann ist mir klar geworden, hoppla, sich selbst zunichte machen, sich selbst als unwichtig. Der hat mich bloß so gesehen, wie ich bin. Unwichtig. Aber es hat mich schon irgendwie gepiekt. Das war mir durch. Und das ist die Botschaft. Wie sehr bist du darauf bedacht, was die Leute von dir denken? Ob du angesehen bist oder nicht angesehen. Und die Botschaft ist die heute Morgen, lass das weg. Mach es so wie Christus. Wir in unserem Leben, wir sollen wirklich gerade diesen Weg gehen der Entäußerung. Christus ist ihnen vorausgegangen. Und das ist der letzte Bibeltext, den ich auch nicht vorgelesen habe, den ich euch aber nicht enthalten will, ist das, weil er sich entäußert hat. Und weil du diesen Weg mitgehen sollst in Entäußerung, bis dass er dich zu dich ruft. Darum hat auch Gott Jesus erhöht. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus Christus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen sollen, dass Christus Jesus Herr ist. Zur Ehre Gottes. Das ist er. Jetzt. Heute. Seh ihn in seiner Größe. Tritt durch diesen Vorhof, durch dieses Bild des Fleisches, durch diesen Vorhang hindurch und stell dich Gott, der der Höchste ist. Aber entleere dich. Mach dich leer, mach dich zunichte, mach dich gleich, hab die gleiche Gesinnung. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Amen.